Nächste Haltestelle, Hauptfriedhof.
Ja, das Schild weist den Weg zu den Märzgefallenen 1920. Da geht es um die drei Erfurter Arbeiter aus dem Erfurter Norden, die nach Gotha gezogen sind mit anderen Freiwilligen aus Erfurt und die dann bei den Kämpfen um den Flugplatz vermutlich, um den Militärflugplatz, ums Leben gekommen sind.
Kannst du uns ein Gesellschaftsbild des Jahres 1920 zeichnen? Wie war die Situation damals in Thüringen 1920?
Zuerst muss man sagen, der Freistaat Thüringen oder das Land Thüringen wird ja erst dann im Laufe des Jahres 1920 gegründet. Also es gibt noch die Kleinstaaterei in Thüringen, es gibt noch in Erbe der Fürstentümer verschiedene Republiken auf dem Territorium Thüringen. Erfurt, sagen wir da, gehören zu Preußen, was nochmal eine Sondersituation ist. Teile Ostthüringens gehören Richtung Sachsen und fallen da auch erstmal nicht rein. Das ist dann die große Errungenschaft der ersten USPD-SPD-Regierung, das Land Thüringen überhaupt erst zu gründen. Das ist nach den Ereignissen des Märzes 1920 dann erst, dass sich diese Koalition bildet. Dann ist das Gesellschaftsbild, der Krieg ist noch nicht allzu lange vorbei. Es gab infolge des Krieges auch in Thüringen Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterparteien und den bürgerlichen Kräften in Thüringen. Es gab auch Auseinandersetzungen unter den Arbeiterparteien zwischen Mehrheitssozialdemokratie und unabhängiger Sozialdemokratie, die in Thüringen besonders stark waren und weil wir in den Gräbern stehen, in Gotha die dominierende politische Kraft waren zum Beispiel, in dem damaligen Fürstentum, da auch sowas wie die Regierung stellt und den Ministerpräsidenten stellt. Das ist in anderen Teilen Thürings dann nochmal anders, die politische Konstellation. Aber grundsätzlich ist das heutige Thüringer Territorium, auch Erfurt, sind Hochburgen der unabhängigen Sozialdemokratie nach der Revolution 1918-19.
Wie war das Gesellschaftsbild in der Weimarer Republik und wie stellte sich das in Thüringen dar? War das diese zerrissene Gesellschaft, diese auf der einen Seite gedemütigte Gesellschaft, auf der anderen Seite auch so eine Aufbruchstimmung?
Nee, die Aufbruchstimmung ist 1918, 19 auf jeden Fall da und das ist gleichzeitig auch das Zerrissensein. Also es gibt von Anfang an eine Konfrontation darüber, wie die Republik ausgestaltet werden soll, ob es überhaupt eine Republik gibt, zwischen einem rechten Block, der über die Zeit immer stärker wird. Also erstmal sind die bürgerlichen Kräfte doch sehr stark an der Deutschen Demokratischen Partei in Thüringen orientiert. Das ändert sich rapide. Mit jedem Wahlergebnis verliert die Deutsche Demokratische Partei und es gewinnen Parteien rechts von ihr, die Republik aktiv ablehnen, immer an Kraft. Das sind irgendwie Deutschnationale, das ist aber auch in Thüringen besonders der Landbund dann später, also sozusagen Bauernparteien. Der ländliche Raum steht in großem Gegensatz zu den Städten, also auch zu so kleineren Städten wie Gotha, Eisenach, Arnstadt, Altenburg, Weimar. Erfurt, wie gesagt, gehört zu Preußen, das ist nochmal eine andere politische Situation, weil da die Mehrheitssozialdemokratie in Gesamtpreußen dominiert. Aber es gibt diesen Gegensatz zwischen Stadt und Land und das spitzt sich immer weiter zu. Bis 23 zum Einmarsch der Reichswehr und der Reichsexekution gegen die SPD-KPD-Regierung und schlägt dann 24 eben auch in die Thüringer Ordnungsbund-Regierung um. Aber da sind wir ja noch nicht.
Extrem komplexe Situation. Lässt sich das die Situation der Weimarer Republik vereinfacht darstellen? Und wie könnten die Parallelen zur jetzigen Situation sein?
Oh, vereinfacht lässt sich das ist schwer darstellen. Also man muss sich das halt klar machen, es gibt eine rapide gesellschaftliche Veränderung innerhalb weniger Jahre unter extremer sozialer Not. Gleichzeitig. Also wenn wir heute irgendwie uns beklagen über rapide gesellschaftliche Veränderungen, finde ich, muss man sich immer diese paar Jahre der Weimarer Republik angucken und anschauen, was da in gesellschaftlichen Veränderungen einhergetreten ist. Der Kaiser ist weg, es kommt zu einer Demokratisierung, es gibt eine Revolution, die erst Arbeiter- und Soldatenräte einrichtet, dann wird das wieder rückgängig gemacht, dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen den Arbeiterparteien, dann gibt es rechte Parteien, es gibt Rechtsterrorismus, es werden zwei Außenminister bis 23 ermordet durch rechte Terroristen, die aber in anderen Teilen des Reiches unterkriechen können. Es gibt gesellschaftliche Öffnung, das Frauenwahlrecht. Also ich weiß gar nicht, was da alles gleichzeitig passiert. Und es gibt eben extreme Geweilt. Also es gibt dieses Buch von Mark Jones über die Anfangsjahre der Weimarer Republik. Das heißt, am Anfang war Gewalt und das ist für ihn etwas, was die gesamte Weimarer Republik überschattet. Das ist auch ganz spannend, dass ein irischer Wissenschaftler vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf deutsche Verhältnisse hat, dass er sagt, konstitutiv war in diesen ersten Jahren eine extreme Gewalt auch gegen Zivilbevölkerung. Es gibt so einen Vorfall im Nachgang der Räterepublik in München, den er schildert, wo es gar nicht um politische Leute geht, sondern um so Wandergesellen, die von Freikorps abgeschlachtet werden, also einfach auf brutalste Art und Weise umgebracht werden, die katholische Wandergesellen, völlig unverdächtig jeder politischen Situation, aber er beschreibt das als ja, Gewaltexzess, in den sich die ganze Gesellschaft oder große Teile der Gesellschaft hineinversetzt haben, die auch von ganz bürgerlichen Leuten gerechtfertigt werden als völlig legitim. Es geht darum, die Arbeiterschaft auszumerzen. Es gibt eine total gewalttätige Sprache. Es gibt auch eine Gewaltsprache von links, aber es gibt eben eine extreme Gewaltsprache von rechts und die großen Massaker gibt es immer von rechts.
Wie war denn der Rückhalt der Weimarer Republik in der Bevölkerung? Kann man das pauschal sagen oder ist es auch wieder sehr zerrissen?
Also ich glaube, es gab eine Mehrheit dafür, eine Demokratisierung der Gesellschaft herbeizuführen. Was das hieß, war sehr unterschiedlich. Es gab ganz klar bei der Wahl der Nationalversammlung ein Votum für eine parlamentarische Republik. Also wird immer die Rolle der Kommunistinnen so betont. Dabei war das eine relativ klare Splittergruppe. Es gab viele andere linke Organisationen wie diese unabhängige Sozialdemokratie, die weitergehende Vorstellungen der Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft hatten, vor allen Dingen auch des Heeres und des Beamtenapparats, aber auch dann, wie die folgenden Regierungen in Thüringen dann zeigen, unter USPD-Beteiligung, da geht es um Schulreformen, da geht es um da gibt es dann auch so Vergleich zu heute vielleicht Kulturkämpfe darüber, welche Lieder stehen in Schulgesangsbüchern. Da wird von bürgerlicher Seite dann in allen großen Thüringer Zeitungen verbreitet, solle sämtliches religiöses Liedgut aus den Schulbüchern gestrichen werden. Es geht um die Rolle der Kirche in der Gesellschaft, was auch zur Mobilisierung der Landbevölkerung gegen dann die linken Republikfreunde in Thüringen maßgeblich beiträgt. Also der Vergleich zu heute, finde ich, ist wirklich, dass Kulturkämpfe und Kämpfe darum, wer Zugang zu den Institutionen der Gesellschaft erhält, also gerade diese Schulfrage ist auch damit verbunden, wer gestaltet unser Bildungssystem, wer gibt da Werte vor, wer da arbeitet im Beamtenapparat überhaupt, dürfen Arbeiterinnen überhaupt so qualifiziert werden, dass sie jetzt Rollen des Bürgertums einnehmen in der Gesellschaft. Diese Kulturkämpfe sind total dominant.
Wir stehen jetzt hier vor den drei Märzgefallenen, auf den Grabsteinen steht Gefallen für Freiheit und Recht. Was meinte damals, 1920, Freiheit und Recht?
Naja, für Freiheit meinte damals schon die Demokratische Republik. Egal, ob man die jetzt versteht als Räterepublik oder als Parlamentarische Republik, das war Konsens offensichtlich in der Erfurter Arbeiterschaft, die diese Steine ja gestiftet hat, diesem Spruch. Und Recht bedeutet eben auch Rechtsstaatlichkeit, also dass das gleiche Recht für alle gilt, was überhaupt nicht selbstverständlich war. Das zeigt sich ja dann später im Prozess. Also den Täterinnen wird ja dieses Erschossen auf der Flucht dann letztlich vor Gericht geglaubt. Es gibt dieses Marburger Studentenlied von Theobald Tiger, also Kurt Cholski, das war eins seiner Pseudonyme, in dem er sozusagen diesen Prozess als exemplarisch dafür, wie in der Weimarer Zeit gegen Rechte geurteilt wird, genommen hat. Das ist also, es wird häufig eben gar nicht mit Bezug auf Mächterstädt zitiert, sondern eher in diesem Kontext Tucholsky als Zeitzeuge für auf dem rechten Auge blind der Justiz in der Weimarer Zeit. Aber es ist eigentlich genau über diesen Prozess in Mächterstädt an Kasseler Gericht, wo dann sozusagen die Universität Marburg auch ganz stark für ihre Studenten, die ja im Studentenkorps Marburg das Recht angeblich verteidigt haben, nämlich das Recht, wie es von rechts interpretiert wurde, als Recht eines vordemokratischen Zustandes, das sozusagen verteidigt haben. Und es werden dann auch Gelder gesammelt und es gibt Beglaubigung schreiben. Und man redet mit den bekannten Justizpersonen, die man hat am Kasseler Gericht und so. Es gibt so richtig eine Lobby und das wird dann auch groß gefeiert dann in Marburg, als die Urteile fallen. Wobei sie sich immer noch ungerecht behandelt fühlen, weil es war doch eine völlig legitime Handlung.
Die Erzählung heute ist ja, dass wir eine Polarisierung der Gesellschaft haben. War das damals eine ähnliche Erzählung, dass es eine Polarisierung von rechts und links gibt? Das scheint mir ja komplexer zu sein, oder?
Ja, das war damals natürlich eine Erzählung aus Sicht der Mehrheit Sozialdemokratie, die muss und der DDP, also der Deutschen Demokratischen Partei, das muss man natürlich sagen, das waren die einzig zentristischen Kräfte in der Weimarer Zeit, die eine parlamentarische Demokratie wollten. Es gab dann quasi links davon Kräfte, die eine andere Form der Demokratie wollte. Es gab dann auch die KPD, die dann verschiedene Putschversuche gemacht hat und wo man sich sicher darüber streiten kann, welche Gesellschaftsvorstellung in der deutschen KPD, die noch nicht kommentären gleichgeschaltet war, da reden wir auch noch bis, also das dauert noch ein bisschen, herrschten. Und dann gab es rechts davon ganz viele Kräfte, die diese Demokratie nicht wollten, die irgendeine Form von Diktatur oder einen Verwaltungsstaat oder einen Präsidentenstaat wollten. Und eigentlich gibt es die nur heute und es gibt diese Mehrheitssozialdemokratie-Erzählung, ist ja aber die, die bis heute so ein bisschen überlebt hat. Also gar nicht in Bezug auf Mächter stellt, sondern auf Ereignisse später. Es gibt dann ja 23 eine SPD-KPD-Regierung, sowohl in Sachsen wie auch die Regierung Fröhlich eben in Thüringen. Also parallel findet 23 der Hitlerputsch statt, das muss man ja mal sagen. Also es gibt quasi von rechts einen Putschversuch, der eigentlich auch durch die bayerische Staatsregierung getragen wird, die sich kurzfristig dann anders entscheidet. Und weil man in Thüringen und Sachsen Angst vor den bayerischen rechten Verbänden hat, bilden sich so Arbeiterwehren und dann marschiert die Reichswehr ein. Erst in Sachsen macht die Reichsexekution, das heißt sozusagen der Reichspräsident von der SPD liquidiert Zeigner als SPD-Ministerpräsident und seine Regierung und setzt eine Reichswehrdiktatur ein. Und kurz danach passiert das Gleiche in Thüringen auch. Also, und das wird auch aktiv in Thüringen vom Bürgertum eingefordert. Ab 1920 ist die erste Regierung Fröhlich, noch mit der USPD, gibt es Briefe aus dem Thüringer Bürgertum. Wir brauchen die Reichswehr im Land, weil hier herrscht der rote Terror. Und der rote Terror, muss man einfach klipp und klar sagen, waren so Sachen wie die Schulreformen und sowas, die Greitschen Schulreformen oder und eben das, was ich schon erzählt hatte, mit dem Gesangbuch, solche Auseinandersetzungen, das war angeblich der rote Terror, also Gewalt gab es nicht. Und es gibt heute die Erzählung, dass die Fröhlich-Regierung sei zu weit in ihren gesellschaftlichen Reformen gegangen und habe deshalb das Bürgertum in die Arme der Rechten getrieben. Also objektiv kann man sagen, es gab diese Angst am bürgerlichen Seite, aber muss man jede irrationale Angst legitimieren dadurch, dass man sagt, und deshalb durften die dann nachher 23 zur Reichsexekution wieder in Thüringen Arbeiter ermorden. Also das ist ja einfach rechtfertigt, dass irgendwas, das oder ist es auch eine hinreichende Erklärung, war die Regierung Fröhlich, war überhaupt, also Zeigner war nochmal was anderes, da gab es eine sozialistische Transformationsvorstellung auch schon, aber die Regierung Fröhlich war eigentlich nur darum bemüht, ihre klassisch sozialdemokratische Politik durchzusetzen und dafür brauchte man, war bürgerlich eine Koalition nicht möglich, weil es eine Blockbildung rechts gab von der DDP bis hin zur verbotenen NSDAP, das hieß die antisozialistische Thüringer Bürger- und Bauernallianz. Es formiert sich dann später zu den Landtagswahlen 1924 alles im Thüringer Ordnungsbund und daneben gibt es noch die Völkischen und die haben diesen schönen Spruch, das ganze Land kommt auf den Hund, da braucht es jetzt den Ordnungsbund. Also gute Parolen, so wie heute, findet man auch damals schon. Und die lassen sich dann von den Völkischen 24 tolerieren. Also und die Völkischen haben drei Bedingungen. Die Wiederzulassung der NSDAP, keine jüdischen Mitglieder des Kabinetts, daraufhin fliegt die DDP aus der Ordnungsbundregierung, aus der Einheitsliste, weil die haben jüdische Mitglieder. Also nur arische Posten. Es gibt dann noch so eine Affäre um den Landesbankpräsidenten, der jüdischen Glaubens war. Und die Vertreibung des Bauhaus aus Weimar. Also, und das sind sozusagen, alle drei Forderungen werden durchgesetzt. Und dann gibt es die Ordnungsbundregierung. Und sozusagen danach wird, also wir haben jetzt so einen Artikel als RLS veröffentlicht, da schreibt Manfred Weißbecker, wurde Thüringen zu einem Tummelplatz völkischer und faschistischer Organisationen, weil hier waren die zugelassen. Im Rest des Reichs waren die zum Teil verboten, außer in Bayern. Und in Thüringen waren sie dann eben zugelassen ab 24.
Und dann wurde es irgendwann Thüringen der Mustergau?
Genau, und das ist der Weg zum Mustergau, das würde ich schon so sehen. Also es ist auch der Aufstieg von Fritz Saukel als späteren Gauleiter, also der hat dann immer noch so eine Zeitung, der versucht dann auch noch, also verschiedene rechte Kräfte gibt es da noch, da ist es gar nicht so klar, dass die NSDAP jetzt mit Adolf Hitler an der Spitze die dominierende Partei wird, es gibt noch die Ludendorfer und so. Das kommt bei ihm alles in seiner Zeitung Völkischer A noch vor und dann sozusagen letztlich entscheidet sich, es wird die NSDAP und dann nimmt Saukel seinen Weg zum Gauleiter und zum Mustergau Thüringen dann. Eben verdienter alter Kämpfer, das waren ja immer die Leute, die schon 23 dabei waren, ist eben Saukel auch. Die Parallele zum heute ist ein bisschen, finde ich, dass man ja auch jetzt so eine Debatte hat. Die Leute wählen ja AfD, also eine antidemokratische Partei, wegen der Wokeness. Ja, das ist ja eben so ein bisschen derselbe Vorwurf. Weil ihr so woke seid, aus Selbstverteidigung müssen die Leute zu Antidemokratinnen werden. Ich finde das einfach, also auf einer moralischen Ebene ist das natürlich unter aller Sau erstmal, weil man sagt, wie jetzt Antidemokratin zu sein, ist gerechtfertigt, weil jemand sagt, ich soll jetzt gendern. Ist das nicht irgendwie völlig unverhältnismäßig? Aber es ist auch politisch, finde ich, falsch, weil man kann das für die 20er auch zeigen, das Bürgertum befindet sich in einer Radikalisierungsspirale und es gibt eine Dynamik rechts, die nicht nur damit zu tun hat, wie sich die Arbeiterschaft objektiv verhält, sondern dass es diesen Angstzustand gibt, der auch medial enorm befeuert wird, dass es Medienkampagnen gibt. Also alle großen Zeitungen in Thüringen drucken zum Beispiel dies mit diesem angeblichen religiösen Liedverbot in dem Gesangsbuch, das sind Fake News. Gibt es nicht. Also Fake News sind ja angeblich auch was Neues. Gab es damals auch schon. Wird nur halt nicht bei Social Media verbreitet, sondern in der Tageszeitung. Und diese Dynamik rechts immer nur darauf zu schieben, wie die andere Seite reagiert. Also dann darf man keine gesellschaftlichen Reformvorstellungen mehr haben, weil es könnte ja sein, dass sich die andere Seite für die Antidemokratie entscheidet. Und dann kann man gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch aufgeben. Dann bleibt es halt bei allen Ungerechtigkeiten in der Welt.
Wie kann man jetzt daraus lernen? Warum hat es die Linke und die Arbeiterschaft nicht vermocht, die Weimarer Republik zu schützen, zu erhalten? Und wie kann man die Lehren jetzt heute daraus ziehen?
Die Linke hat es nicht geschafft, weil sie keinen einheitlichen Block gebildet hat. Das wird immer sehr stark darauf bezogen, es hätte keine Spaltung der Arbeiterinnenbewegung im Ersten Weltkrieg geben dürfen und so. Aber es gab ja danach noch viele vertane Chancen. So als letztes wird immer der Blutmai 29, wo die KPD dann Sozialfaschismus-These, das gibt's auch alles. Also das ist keine Frage. Aber ich finde, wenn man sich irgendwie Thüringen 23 und Sachsen 23 anguckt, gab es ja eine linksrepublikanische Variante für eine Mehrheit der Arbeiterparteien als Gestaltungsmehrheit. Und die Mehrheitssozialdemokratie im Reich und in Preußen hat sich aber eben für eine Zentrumskoalition entschieden, also mit dem katholischen Zentrum und der Deutschen Demokratischen Partei. In Thüringen gab es keine Katholiken, da war die Option verstellt, das muss man auch dazu sagen. Und es gab dadurch eine Spaltung der Linken. Und wie gesagt, so weit, dass ein sozialdemokratischer Reichspräsident seine eigene Ministerpräsidentin in Thüringen und Sachsen quasi abräumt oder deren Regierung auflöst. Und da ist, glaube ich, eine Chance vertan worden, sowas wie ein einheitliches Agieren. Also, und das gab es immer an der Basis der Arbeiterschaft, gab es das immer diesen Willen, gemeinsame Institutionen zu gründen. Also die Arbeiterwehren 23 wird immer gesagt, das sei KPD gesteuert, das kann man aber nicht nachweisen. In der Regel waren das Basisinitiativen von unten. Die KPD wollte die dann für den Putsch benutzen, hätte es aber überhaupt nicht gekonnt. Dazu wäre sie gar nicht in der Lage gewesen, weil die Leute das gar nicht mitgemacht hätten. Und diese Chance sozusagen einheitlich in emanzipatorischen Kräften sozusagen sich zusammenzufinden, Unterschiede vielleicht auch auszuhalten dabei, weil natürlich wollte die KPD nicht das gleiche wie die SPD, sonst hätte man ja auch keine getrennten Parteien haben müssen. Aber sich vielleicht so im Kampf gegen Antidemokratinnen in seiner Unterschiedlichkeit auszuhalten und trotzdem gemeinsam, also auch konkrete Institutionen, aber auch Werte zu verteidigen, das ist, glaube ich, eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Und das andere ist, dass die Arbeiterparteien dann ja auch an Anziehungskraft verlieren. Also es gibt dann auch viele Nichtwählerinnen, dort, wo ihre Hochburgen sind, bevor die dann zur NSDAP gehen, weil sie eben nicht gestalten können. Also weil sie eben die Gesellschaftsveränderung an Zielen nach 1918 viel weiter gesteckt war und das eben nicht eingelöst wird und Leute dann sich einfach in die Wahlabstinenz erstmal begeben und dann dauert es eine ganze Weile, dann landen sie irgendwann möglicherweise auch bei der NSDAP, aber erstmal gehen sie überwiegend in die Wahlabstinenz auch. Und dann gibt es 6 Jahre goldene 20er, das finde ich auch absurd in der Geschwindigkeit, also wir reden über die Stabilisierung der Weimarer Demokratie ab 24 ist so die Mehrheitslehre, wo man sich fragt, und was mit Thüringen, mit den, ja, habe ich gesagt, Tummelplatz völkischer und faschistischer Organisationen und Bayern, wo das genauso ist. Aber wir haben dann 6 Jahre goldene 20er und dann haben wir ab 1930 de facto ja das Brüning-Kabinett, was durch den Reichspräsidenten eingesetzt wird, was so eine Schmalspur-Diktatur ist, kann man schon sagen, weil es gibt quasi, die Regierung bildet sich nicht mehr auf Basis von Wahlen, aber regiert nicht mehr mit parlamentarischen Mehrheiten, sondern mit Notverordnungen. Da ist das eigentlich auch schon wieder vorbei und Weltwirtschaftskrise kommt 29. Also es ist, ich finde es so wahnsinnig, wenn wir heute sagen, die Zeiten sind so schnell, man sich mal vor Augen führt, was da alles innerhalb weniger Jahre passiert ist. Und dann haben wir Roaring Twenties und Babylon-Berlin-Serie. Das ist alles so hübsch und cool. Da reden wir über 5 Jahre.
Das heißt, die Erzählung der goldenen 20er ist auch so ein Wohlfühlmythos.
Ich finde das, ich finde es bei dieser Babylon-Berlin-Serie gerade in Deutschland total komisch, dass das so ein Wohlfühlmythos ist. Ich verweise immer auf einen anderen Unterhaltungsklassiker. Es gab nämlich mal Cabaret mit Liza Minnelli. Ich weiß nicht, ob sich Menschen daran erinnern. Ein sehr alter Film aus den 70ern. Da wird aber der Nationalsozialismus sehr drastisch thematisiert als quasi die verdeckte Seite, die unter diesen Roaring Twenties auch irgendwie weiter existiert. Oder sind da die 30er schon, aber sozusagen dieses... In Berlin feiern alle und es gibt dann ja diese Dreiecksbeziehung mit den homosexuellen Adligen und so. Und dann fahren sie aufs Land und sitzen in so einem schönen Biergarten, das ist ganz wunderbar. Und dann fängt auf einmal so ein völkischer Kinderchor an zu singen. Und er sagt vorher, der Adlige sagt immer, wir haben die unter Kontrolle, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und dann gucken, ich weiß nicht mehr, ob Liza Minnelli es zu ihm sagt oder... Ihr Freund, dessen Namen ich vergessen habe, die habt ihr unter Kontrolle. Bist du dir da sicher? Und das ist, finde ich, ein sehr weiser Satz. Und es gibt später dann die Verwüstung durch die SA des Kabarets. Und dann sind diese ganzen bürgerlichen Freunde nämlich auf einmal, die da immer hingegangen sind, weg. Und ich finde, der Film macht es super intelligent. Bei Babylon Berlin habe ich das Gefühl, so die deutsche Gesellschaft sagt, ach, das war schon irgendwie cool in Berlin in den 20ern.
In Thüringen war es nicht so cool. Das war, könnte man sagen, der Vorreiter des Experimentierfelds des Nationalsozialismus?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, weil also es gibt wirklich, was hier möglich ist. Und man muss natürlich auch sagen, diese kurze Phase unter Fröhlich, also ich habe ja schon erwähnt, Bedingung der Völkischen war, das Bauhaus soll aus Weimar verschwinden. Das gehört ja auch dazu. Also die Regierung Fröhlich ist nicht nur Schulreformen so, sondern sowas wie das Bauhaus ist in Thüringen möglich. Und Thüringen ist heute Provinz und damals auch absolute Provinz. Und das ist dann 24 zu Ende. Also wird die Finanzierung entzogen. Es gibt vorher aus dem Weimarer Bürgertum schon dieses Ganze, die sollen gefälligst verschwinden und dann gehen sie halt nach Dessau, weil, ich meine, Dessau ist auch keine Metropole, aber in Dessau hat man ihnen im Vergleich den roten Teppich ausgerollt. In Thüringen sind solche Experimente damit vorbei. Es wird alles wieder zurückgedreht. Also wir haben eben auch in dieser Schriftenreihe zu Thüringer Arbeiterinnenbewegung das Mario Hasselbarths Buch zur Arbeiterregierung 23 veröffentlicht. Da zitierte er auch nochmal ausführlich den Bericht der SPD-Landtagsfraktion dann, wie alle ihre Reformmaßnahmen aus den ersten beiden Regierungen Fröhlich seit 1920 zurückgenommen wurden, wie schlecht es den Leuten, also der Arbeiterschaft, das ist ja eine Arbeiterpartei, geht. Und der Antisemitismus in Thüringen blüht total auf und völkisches Gedankengut. Es gibt den Jungdeutschen Orden, es gibt so die NSDAP. Es gibt auch einen Grund, dass Weimar dann sehr schnell zu einer sehr wichtigen Stadt für den Nationalsozialismus wird.
Wieder die Parallelen, die bei mir kommen. Wir haben den ersten linken Ministerpräsidenten in Thüringen. Wir haben so eine spezielle Situation und damals gab es ja auch emanzipatorische Bestrebungen. Bauhaus war ja auch eigentlich hochpolitisch. Ging das den konservativen Kräften zu schnell und vielleicht auch denen, die mitgezogen hätten, auch den Arbeiterinnen und Arbeitern?
Nee, den Arbeiterinnen und Arbeitern ging es ja nicht schnell genug. Das war ja das andere Problem. Man hat diese zerrissene Gesellschaft. In einem Teil der Gesellschaft geht es nicht schnell genug. Und der andere Teil der Gesellschaft erträgt diese rapide Veränderung und die Infragestellung ihres Status nicht mehr. Und deshalb mündet es in diese drastischen Kulturkämpfe eben auch. Das ist ja das Interessante, es geht schon auch um Eigentumsfragen von links, aber die Artikulation, was die Konfliktfelder sind und die politisiert werden von rechts, sind eben Kreische Schulreform, die Religionsauseinandersetzung, eben Kulturfragen. Darüber findet die Mobilisierung von rechts statt. Das ist eine totale, natürlich, also heutzutage stellen ja Linke nicht mal Eigentumsfragen in dem Ausmaß. Darüber reden wir ja gar nicht, aber von rechts wird die Kulturfrage oder Kulturfragen, das ist das mobilisierende Moment. Darüber gewinnt man Zustimmung und ich finde, das ist artikuliert sich als Kulturfrage, ist aber verdeckt schon auch eben diese Statusfrage und die Karrierefrage im Beamtenapparat. Also es gibt in der Regierung Fröhlich, die erlassen so eigen nach der Ermordung von Erzberger und Rathenau eigene Republikschutzgesetze und die verlangen von ihren Landesbeamten nur, dass sie ein Bekenntnis zur Republik ablegen. Und die bürgerlichen Parteien im Thüringer Landtag sagen, das ist ein Affront, ihr wollt eine Gleichschaltung des Beamtenapparats, weil natürlich stehen die Leute zum geltenden Gesetz, aber in ihrer Freizeit dürfen sie schon Republikfeinde sein. Ja, das kennt man heutzutage vielleicht als Reichsbürger-Argumentation, aber das ist die Argumentation, die beginnt quasi direkt schon bei der Deutschen Demokratischen Partei.
Kommen wir mal zu den Kulturkämpfen, die ja natürlich auch was mit Männerbildern zu tun haben, mit Emanzipation. Die scheinen ja alles zu überdecken und die eigentliche Arena, die eigentliche Frage, nämlich oben und unten Eigentumsverhältnisse, wer hat was, wer ist wie beteiligt, wird dann irgendwie verschwindet im Nebel, ist mein Bild?
Nee, die verschwindet gar nicht im Nebel, die wird von links andauernd gestellt, aber sie dringt halt nicht durch. Also, oder sie reicht eben nicht, um eine Mehrheit auch, und das muss man betonen, gegen massive militärische Gewalt zu etablieren. Also es gibt ja eine feste linke Mehrheit über die Thüringer Teilstaaten, dann irgendwie ab 1920 in Regierung. Und das, obwohl im Kapotsch Leute ermordet werden, politische Aktivistinnen, also Thal wieder, das sind ja irgendwelche Gemeinderäte für Arbeiterparteien, die sich im Arbeiter- und Soldatenrat engagiert haben, die werden umgebracht. Es wird auf Arbeiterinnen geschossen, die aktiv werden. Das Gleiche passiert 23 nach der Reichsexekution nochmal. Es werden Leute verhaftet, ins Gefängnis gesteckt. Es werden Institutionen unter Militärverwaltung aufgelöst. Und das sozusagen dagegen reicht das Setzen der Eigentumsfrage nicht. Also ich finde, das kann man für die 20er Jahre eben nicht sagen.
Ich habe gerade jetzt die jetzige Zeit gemeint, interessant, ja?
Ja, achso, du hast die jetzige Zeit gemeint. Jetzt sozusagen, klar, ich würde es auch empfehlen, es ist sozusagen ein gutes Rezept, das zu versuchen, aber man muss sich halt klar sein, es geht eben auch darum, Kulturkämpfe zu führen und aber vielleicht muss man das manchmal anders tun, als man es jetzt tut, so die Leute anders nochmal adressieren. Also in Thüringen, wenn man die 20er Jahre nimmt, ist der Stadt-Land-Gegensatz total wichtig. Also und zwar nicht so, wie wir das heute verstehen, Kleinstädte und so, sondern wirklich Land gegen jede Form von Stadt, also auch gegen die Kleinstadt und deren Leben. Und da hätte man möglicherweise versuchen können, für die ländliche Bevölkerung auch nochmal anders zu wirken. Aber man muss halt sagen, da waren die alten Strukturen auch zu stark. So, ich finde, da sind wir heute in einer durchaus anderen Situationen, weil wir eine andere Stärke demokratischer Institutionen haben. Aber den ländlichen Raum zum Beispiel nicht rechter Agitation zu überlassen, finde ich, ist immer noch sehr, sehr, sehr entscheidend.
Gibt es heute sowas noch wie Klassenkampf?
Ja, klar gibt es heute Klassenkampf. Vielleicht muss man das wirklich auch in einem weiteren Sinne verstehen, wie damals, dass diese Kulturkämpfe für die Arbeiterinnenbewegung ja dazugehörten. Also wenn die Demokratisierung der Schulen und eben alle haben das gleiche Recht auf Bildung, ist Klassenkampf. Auch wenn es sozusagen um Kulturfragen geht oder wer im Beamtenapparat arbeitet, wer in Gerichten sitzt, ist Klassenkampf. Die haben daher aus dem Mechterstellprozess kommt auch dieser Begriff der Klassenjustiz. Dann in der Nebenklage von Theodor Neubauer, der verwendet den, der meint damit aber nicht irgendwie abstrakt, jede Justiz ist quasi Herrschaft des Kapitals, sondern der meint konkret die Seilschaften, die es gibt, wer sitzt da eigentlich, wer sitzt über wen zu Gericht. Und das ist natürlich Teil vom Klassenkampf. Jetzt so, wenn man dieses Rohn-Steinke-Buch nimmt, ich würde nicht sagen, wie er, das ist so eine Gerechtigkeitsfrage. Nein, da geht es um eine Klassenauseinandersetzung. Wer sitzt über wen zu Gericht? Welche Weltbilder prägen unser juristisches System? Und was hat das für soziale Auswirkungen? Ich hätte einen umfassenderen Begriff von Klassenkampf, der schließt dann eben Kulturkämpfe mit ein. weil es auch da um Gerechtigkeitsfragen geht. Und daneben gibt es aber natürlich auch andere gesellschaftliche Verhältnisse, die heutzutage für uns viel relevanter geworden sind, weil sie von Betroffenen artikuliert werden. Es gibt auch damals Auseinandersetzungen über Rassismus und Internationalismus und so. Aber es ist natürlich in einer Gesellschaft, in der viele leben, die rassistisch diskriminiert werden, eine ganz andere Frage. Und ein Problem der 20er Jahre war, den Antisemitismus zu organisieren auf der Linken. Also auch in Thüringen, muss man ja sagen, hat die marxistische Arbeitswoche stattgefunden und damit die Gründung des Instituts für Sozialforschung. Da sind ja Leute, die das dann später nicht so ignoriert haben, aber die haben das, die kritische Theorie sagt ja, ein Fehler der Linken war, die Eigendynamik des Antisemitismus so zu unterschätzen. Und den Fehler sollten wir nicht wiederholen. Also zu sagen, man konzentriert sich auf den Klassenkampf allein, wird auch nicht genügen. Aufgaben werden halt nicht leichter.
Dennoch wird ja immer der Unterschied aufgemacht. Es gibt Kulturkampf versus Klassenkampf. Das eine, dass, wenn wir das nur beiseite schieben und uns nicht so sehr darauf konzentrieren und eher auf die Eigentumsfragen und auf Mitbestimmung, auf Umverteilung, dann wird es schon. Aber das lässt sich schwer trennen, oder?
Das lässt sich schwer trennen. Was ich finde, was es berechtigt gibt, ist zu sagen, wenn es bei Kulturkämpfen stehen bleibt. Also wenn man sagt, es geht darum, nur Kulturkämpfe zu führen, dann haben wir eine Chancengleichheit in der Gesellschaft. Da würde ich sagen, naja, es gibt schon auch noch die Eigentumsverhältnisse und Eigentumsfragen und die strukturieren ganz viele dieser Kämpfe. Ihr könnt sie gar nicht quasi gewinnen im Sinne eures Ideals, wenn ihr euch diesen Fragen nicht annimmt. Und wer dann vergisst, dass es diese, also dass Klassenverhältnisse die Gesellschaft auch strukturieren und Eigentumsverhältnisse, dem würde ich den Vorwurf machen, dass man diese Seite eben nicht vergessen darf. Ja, das reicht halt nicht zu sagen, oh, wir haben ja eine Bundeskanzlerin, das ist schön, aber ich würde behaupten, damit ist der feministischen Emanzipation nicht Genüge getan. So, also jedenfalls ein Feminismus, wie ich ihn mal in Marburg bei meiner Professorin Ingrid Kurt-Scherf kennenlernen durfte, stand in einer Tradition, die durchaus mit Kritik, massiver Kritik am Marxismus, aber einen linken, materialistischen Feminismus favorisiert hat, der auch Eigentumsverhältnisse in den Vordergrund stellt. Sie hat sich selber immer mit Stolz als politische Ökonomin bezeichnet, aus einer feministischen Perspektive. Das war ihr sehr wichtig. Mit einem liberalen Feminismus konnte sie nicht so viel anfangen. Aber das bedeutet nicht zu sagen, wir müssen aus dem Ideal der 20er, ja, da ging es nur um Klassenkämpfe. Das ist totaler Quatsch.
Die NSDAP war ja auch antikapitalistisch, antiimperialistisch, was irgendwie schräg ist. Was können wir heute lernen, wenn wir über Kapitalismus reden, auch über Kapitalismuskritik? Gibt es da auch Parallelen?
Also antiimperialistisch würde ich absolut bestreiten für die NSDAP. Also es gab einen bestimmten Schwenk in der NSDAP, wo sie diese Kolonialfrage weggeschoben haben. Aber das hatte damit zu tun, dass sie ihre Lebensraumkonzepte im Osten ausgedehnt haben. Also und letztlich gibt es ja in so postkolonialen Kontexten schon seit längerem mal eine Debatte darüber, ob es im Zweiten Weltkrieg sich in Osteuropa auch um Kolonialkrieg gehandelt hat und Slawen als quasi zu kolonisierende Rasse angesehen wurden im Imperialismuskonzept der NSDAP. Und das hat sie von Anfang an vertreten. Also Lebensraumkonzeption ist konstitutiv für die NSDAP. Antikapitalistische würde ich auch in vielen Punkten bestreiten, kann man praktisch ganz häufig widerlegen in ihrer Politik. Aber natürlich gab es eine kapitalismuskritische Rhetorik in der NSDAP, weil sie anders als andere rechte Parteien schon auch einen Lernprozess hatte über den Erfolg der Arbeiterparteien nach der Novemberrevolution erstmal und auch die Erkenntnis hatte, ohne Arbeiterschaft wird man keine politische rechte Mehrheit in Deutschland.
Eine sozialistische Partei, eine nationale sozialistische Partei.
Sozialistisch würde ich, das würde ich wirklich.
Ich rede jetzt mal vom Namen und von der Erzählung. Also das Finanzkapital. Das reiche Judentum und so weiter. Also das heißt, der Antisemitismus war doch auch von dieser, ich nenne es mal, Kapitalismuskritik nicht geprägt, oder?
Doch, massiv. Natürlich. Das ist ja das Problem, dass die antisemitische Dynamik unterschätzt wurde von links. Dass sie halt Kapitalismuskritik in Antisemitismus verwandelt haben. Und auch in eine bestimmte Form von Antisemitismus. Ich habe vorhin erzählt, dass Fritz Sauckel diese verschiedenen Gruppen. Eine Sache ist, dass zum Beispiel Arthur Dinter, der die Völkische Partei dann 24 die Fraktion geführt hat, der war eher so ein christlicher Antisemit. Das fällt dann ja bei der NSDAP so hinten runter. Ihr Antisemitismus ist einer genau, der quasi soziale Not immer antisemitisch erklärt. Immer, und zwar witzigerweise ja antisemitisch und antikommunistisch, das ist ja immer der jüdische Bolschewismus, der beides produziert, also der das falsche Freiheitsversprechen hat oder das falsche Gerechtigkeitsversprechen und eigentlich das Elend auch noch herbeiführt und eigentlich sprechen die sich auch noch alle ab. Das ist ja völlig, also eigentlich ist es übelst irre, aber bei von Selchow, beim Studentenchor Marburg, der hat das auch sehr hart vertreten als antisemitischer Schriftsteller dann später oder auch in seinen Schriften zu der Zeit schon. Und mit Antikapitalismus hat es gar nichts zu tun, weil da ging es darum, den Kapitalismus zu überwinden. Und ich würde selbst sagen, mit einer kapitalismuskritischen Haltung in sozialdemokratischer Tradition, die den Kapitalismus reformieren will, auch nicht. Weil es eben nicht darum geht, wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse anzutasten in irgendeiner Form, sondern es geht darum, einen Frieden aller Schaffenden gegen die und im Krieg gegen die Raffenden, was dann sozusagen die antisemitische Projektion auf das Finanzkapital ist.
Aber anschlussfähig war es allemal.
Total anschlussfähig, natürlich. Also weil, ich meine, in der Rhetorik, auch von links, wurde ja ganz viel über Raffen nach 1918, denn es gibt die Diskussion über Kriegsgewinner, die es real gab, also die hießen halt Thyss und Krupp und so, die waren ja auch gemeint, es geht aber auch um Schwarzmarktprofiteure und das wurde dann, das in antisemitische Bilder umzuwandeln.
Sehr erfolgreich umzuwandeln.
Sehr erfolgreich umzuwandeln war natürlich auch relativ einfach, ja.
Abschließend noch, kannst du mit dem Begriff toxische Männlichkeit was anfangen?
Begrenzt kann ich mit dem Begriff was anfangen, also ich finde, er erklärt eine bestimmte Form, wie Männlichkeit quasi soziale Beziehungen vergiftet. Ich finde, das Starke am Begriff toxische Männlichkeit, über den haben wir heute, glaube ich, relativ wenig geredet, ist quasi, dass es ja auch darum geht, dass er für Männer ihr Dasein vergiftet, weil sie in einer bestimmten Art und Weise sein müssen. Und wenn sie den Ideal nicht entsprechen, dann ist das ja eben vergiftet. Oder
das heißt, toxische Männlichkeit richtet sich auch nicht nur nach außen, sondern auch nach innen.
Es geht um das Ideal von Männlichkeit. Ich finde allerdings, dass ich glaube, dass das Problem an diesem Begriff so ein bisschen ist, dass er etwas anderes von einem anderen Begriff vergessen hat, nämlich hegemoniale Männlichkeit, dass es unterschiedliche Männlichkeiten gibt, die in Konkurrenz zueinander existieren. Und eine ist zum Beispiel dominante. Und rechts in den 20er Jahren, ich würde sagen, so bis heute ist es natürlich immer diese Kriegermännlichkeit, die dominante ist. Oder auch sozusagen der rationale Vernunftmensch, der keine Emotionen hat, also am härtesten für den Nationalsozialismus ausgedrückt in diesen Himmler-Ansprache an die SS. Über die SS ist immer sauber geblieben, weil sie quasi die Taten aus reiner Vernunft begeht und nicht emotional da irgendwie involviert sind, was natürlich ein totaler Mythos ist, weil ein großer Teil der Shoah einfach wilde Erschießungen in Osteuropa waren mit bestialischen Taten, die Leute sich zum Teil in den Konzentrationslagern alkoholisiert haben wie in Kulmhof, damit sie überhaupt zu diesen Taten in der Lage waren und das hat nichts mit einem eiskalten Vernunft über Menschen zu tun, den der Himmler imaginiert. Aber das ist sozusagen eine rechte Erzählung von Männlichkeit. Toxische Anteile können auch andere Männlichkeiten haben, aber ich glaube, es gibt da schon gerade. Also es gibt da schon, das finde ich, geht in diesem Begriff manchmal unter, weil dann alles als toxische Männlichkeit bezeichnet wird und ich sagen würde, mir geht es nicht darum, Männlichkeit zu verteidigen, aber man muss sich schon klar machen, dass es unterschiedliche auch Anrufungen von Männlichkeit gibt und nicht jede muss per se toxisch in diesem Sinne sein, dass sie hardcore antidemokratisch ist und unmenschlich. Ja, toxische Männlichkeit vergiftet halt sozusagen oder konfrontiert Männer mit einem Selbstbild oder Männlichkeit ist ein Selbstbild, das als Anspruch und dem man ja auch nicht genügen kann. Oder toxische Männlichkeit gibt es ja auch, dass sehr bekannte, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist ja quasi so ein Satz, wo man sich fragt, warum dürfen Jungen nicht weinen, ja, und also das führt nicht zu psychischer Gesundheit, dass man diesen Sachen konfrontiert ist oder die Form des Suizids angeht. Also muss man ja auch rein, Frauen sind depressiver und bringen sich häufiger um. Für Männer ist es aber normal, dass wenn sie Suizid begehen, dann machen sie gleich einen Kollektivsuizid und bringen ihre Familie um. Also das ist quasi, wenn das eine Form von Männlichkeit ist, also das ist sehr ungesund. Also einmal, was häufig als Erklärung dient, ist natürlich die Brutalisierung im Ersten Weltkrieg. Also man muss sich klar machen, es kommen Leute, haben eine Kriegserfahrung und haben Brutalität erlebt und das sind brutalisierte Männer. die da aus dem Krieg zurückkehren. Und es sind ja viele. Wir reden ja nicht über eine kleine Armee wie jetzt, sondern wir reden darüber, dass Millionen in den Krieg gezogen sind, Gewalt erlebt haben und brutalisiert wiederkehren. Also die irgendwie war da überstanden haben und irgendwie andere Massaker des Ersten Weltkriegs. Was Mark Jones noch dazu addiert, ist, dass es im Bürgertum und auch bei der Mehrheitssozialdemokratie eine panische Angst gegeben hat vor der Oktoberrevolution und das auch nach dem Prinzip ablief, lass uns erst die massakrieren, bevor sie uns massakrieren. Also, dass es Horrornachrichten aus Russland gab, dass bei der Mehrheitssozialdemokratie auch drinsteckte, was haben die Kommunisten mit den, also was haben die Bolschewiki mit den Menschewiki gemacht und den Sozialrevolutionären, also die werden auch andere Arbeiterparteien, die werden uns alle umbringen, was 1920 so auch nicht stimmte, muss man ganz klar sagen. Es gab natürlich extreme Gewalt im russischen Bürgerkrieg, aber die Horrornachrichten waren total extrem. Und dass daher jedes Mittel recht war, diese Gefahr auszumerzen wirklich. Also diesen Begriff, den verwenden auch Leute wie Thomas Mann und so. Also das zeigt Mark Jones ganz schön. Und das auch bei Massakern an Zivilisten in Arbeitervierteln in Berlin, dass da jede Gewalt schießen auf Kinder und unbewaffnete ältere Leute total gerechtfertigt wird. Unter dieser panischen Angst, also es ist eine Gesellschaft, wo sich ein Teil der Gesellschaft in totaler Angst befindet und aus Angst heraus handelt, wenn man so psychologisieren will, wie schlägt das in diese extreme Gewalt um. Daneben gibt es natürlich auch die absolute Entmenschlichung von rechts. Also das heißt, so Wiederherstellung der deutschen Nation, egal ob jetzt des Kaisertums, der geordneten Verhältnisse, also das alles gerechtfertigt ist und deshalb ist dieser Spruch, den gibt es ja auch von Noske, dass Ruhe und Ordnung muss wiederhergestellt werden, bedeutet Gewalt.
Das Wort Ausmerzen, kommt das aus der Zeit?
Ich weiß gar nicht, ob es aus der Zeit kommt, aber es wird halt häufig verwendet. Also genauso. Und es gibt auch schon diese Metaphern, die später im Antisemitismus auftauchen, von Schädlingen und so. Aber da halt in Bezug auf die Arbeiterschaft. Und zwar wirklich als soziale Gruppe, nicht die Aktivistin, sondern es wird über die soziale Gruppe geredet. In dieser Rhetorik.
Wie würdest du das Männerbild in dieser Zeit um 1920 beschreiben?
Da bin ich kein Experte. Ich kann aber, finde ich, zu den Tätern von Mechterstädt, das ist relativ einfach. Also wir haben es mit Kooperationen zu tun. In dem Bruno Reimann sagt nochmal klar, in Marburg waren knapp 3.500 Studierende immatrikuliert. Davon waren 340, glaube ich, Frauen. Der Rest waren Männer. Studentische Kooperationen sind Männerbünde, in denen in Ritualen die Männlichkeit andauernd inszeniert wird. Also da geht es, sehr bekannt ist ja, dass studentische Verbindungen fechten. Das ist eigentlich nicht richtig. Die fechten nicht, weil bei Fechten geht es um Wettkampf. Das Entscheidende an dem Mensurschlagen in studentischen Verbindungen ist eigentlich, dass du verletzt wirst, dass du den Schlag empfängst und danach den Schmiss hast und dass du quasi da in deiner Männlichkeit diesen Schmerz überwindest und dich dadurch in deiner Männlichkeit bestätigst und dadurch im Männerbund die Verbindung miteinander inszeniert wird. Das Gleiche gilt auch für die Trinkrituale. Es geht immer darum, das Weibische auszutreiben, was Emotionen sind und das zu überwinden, indem man seine körperliche Grenze überwindet. Es ist total skurril, dass die körperliche Grenze ist, so lange trinken, bis man ans Kotzbecken geht und dann weiter, also an den Papst, an den Bierpapst und dann weiter zu trinken, dass das als Inszenierung von Männlichkeit dient. Aber das ist bis hin auch zu der Ordnung in Fuchs und Bursche, dass der Fuchs so Leibdiener unterster Kategorie ist als Anlehrling in der Verbindung, bevor er aufgenommen wird, sind alles Inszenierungen von Männlichkeit, um den Männerbund zu bestätigen und dann darüber auch über die alten Herren dafür zu sorgen, dass dann natürlich nur Männer Karriere machen, weil das sind ja Seilschaften, die man da hat über die alten Herren. Das spielt später im Prozess auch eine große Rolle natürlich, weil es häufig, also der juristische Bereich ein klassischer Bereich war, in den studentische Verbindungen bis heute eine große Rolle spielen, weil alte Herren da sitzen und man dann Referendariate kriegt und so weiter. Und da ist halt das Entscheidende, wer sitzt eigentlich dann nachher im Kasseler Kammergericht und fällt diese Urteile. Das ist sozusagen dasselbe Milieu.
Welche Rolle spielt die sogenannte Demütigung, die Schmach, dass der Erste Weltkrieg verloren wurde?
Also das wird heutzutage immer so betont. Die Frage ist, ob in diesen Jahren diese Rhetorik eigentlich schon so wahnsinnig weit entwickelt ist. Da habe ich meine Zweifel, weil das dauert auch ein bisschen, bis diese Rhetorik so ihre Kraft entfaltet. Also klar ist, der Versailler Vertrag hat erstmal unmittelbare soziale Folgen, verheerende, weil es bleibt die Seeblockade aufrecht, es gibt Hunger, es verhungern Leute in den Jahren 1918 bis 1920 einfach, weil es Lebensmittelengpässe gibt. Es gibt dann eher auch noch andere Demütigungen. Ich habe ja schon das mit dem Schulsystem genannt, also dieses, dass das Bürgertum jetzt erfährt, dass da Leute, die ja nicht aus der richtigen Schicht kommen, auf einmal auch ihre Posten bekleiden. Ja, und dass sie zusammenarbeiten müssen mit Leuten, die ja gar nicht ihrem Stand entsprechen. Das erfahren sie als so quasi Abwertung ihrer sozialen Stellung, diese Demütigungen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Demütigungen und ich weiß nicht, ob diese Überbetonung erstmal die gedemütigte Nation so dominant ist oder ob das dann nicht eine rechte Erzählung ist, die erst in den Folgejahren sich voll entfaltet. Jetzt, wenn wir 1920 sind, erstmal viel, viel wichtiger für viele ist dieser Umbruch, die verschiedenen Demütigungen, die zusammenkommen und die dann unter diesem Stichwort Demütigung als Nation, dann ist das ja auch so eine geführte eigene Demütigung, wenn man diese kleinen Demütigungen vorher erfahren hat, dann kann man sich mit dieser großen Erzählung ja auch besser identifizieren, die gedemütigte Nation, weil Medienlage ist nicht so verbreitet, aber was hat man erstmal mit Versailles zu tun? Da spielen dann, glaube ich, die sozialen Folgen und diese Erfahrung von Hunger, Sterben, massenhaften Sterben eine viel größere Rolle.
Würdest du sagen, dass diese Verunsicherung, Destabilisierung der Verhältnisse auch dazu beigetragen hat, dass diese Gewaltbereitschaft gerade auch bei Männern da war?
Also ich glaube, dass die Angst, also eine Angst habe ich ja schon beschrieben, diese Angst vor dem Bolschewismus, aber dass klar Unsicherheit, Angst, keine stabilen Verhältnisse, nicht zu wissen, wie es weitergeht, immer nur alles als, also die Republik zu erfahren als soziale Krise, in der eben, wie gesagt, Leute verhungern, na klar löst das totale Ängste über die Zukunft aus und ein Wunsch zurück in dieses stabile Kaiser, scheinbar stabile Kaiserreich, mit egal wie man die Ungerechtigkeiten damals empfunden hat, man klärt ja auch Vergangenheit immer, eine Rolle spielt und natürlich gibt es auch einen Angriff auf den Status von Männern. Also es gibt das Frauenwahlrecht, es gibt auch eine Frauenbewegung, die in der Arbeiterinnenbewegung eine große Rolle spielt. Es gibt später in den 20er Jahren eine große Auseinandersetzung um das Recht auf Abtreibung. Also da empfehle ich immer noch Tucholskys Kolloquium in Utero, das könnte man heute so schreiben, über den Schutz des ungeborenen Lebens, das bis es dem Mutterleib verletzt, geschützt ist und danach unter den sozialen Verhältnissen eben nicht mehr. Und es gab eben weitergehende gesellschaftspolitische Reformforderungen, die natürlich auch Männlichkeit in Frage stellten. Auf jeden Fall.
Das heißt, das alte Männerbild bröckelte und löste eine massive Verunsicherung aus.
Ja, das löste eine massive Verunsicherung aus und das habe ich gerade vergessen, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Von rechts wurden ja auch bestimmte Eigenschaften, das habe ich an den Kooperationen so ein bisschen vergessen, dass ich also sehr stark auf diese nur schmerzresistent. Vernunft wurde auch zum Beispiel, also so rationale Vernunft war männlich, aber so soziale Vernunft galt als weibisch. Das kommt natürlich, also dass auch sowas wie Psychotherapie aufkommt, dass es eben diese Hirschfeld-Institut zur Erforschung von Homosexualität gibt. Und dann auch noch, das Jüdische galt als weibisch. Also das Judentum galt als weibische oder als weibische Rasse, es war ja nicht als Religion, sondern als weibische Rasse. Und auch die Emanzipation von solchen Gruppen, von Jüdinnen und Juden, aber auch von anderen Minderheiten, wurde ebenfalls als Durchdringen eines weibischen Prinzips, also ich sage jetzt extra nicht weiblichen, weil weibisch ist der Begriff, den die in der Zeit verwenden, natürlich empfunden und gehört zu dieser Gemengelage, dass es da sehr viel auch um Männlichkeit geht, aber eben auch nicht nur. Also ich glaube, das ist ein sinnvoller Ansatz, das so zu betrachten, gerade wenn man spannend bei Kooperationen, als besonders reaktionär, also die Marburger Universität hat später in den 30er Jahren, hat der Unipräsident immer stolz gesagt, dass Marburg bereits in den 20er Jahren die Marburger Universität eine Bastion des rechten Denkens war, also quasi des Nationalsozialismus, und wir reden über die 20er Jahre, da war das in anderen Teilen des Reiches, zum Beispiel in Thüringen, überhaupt, also erstmal gar nicht so der Fall, dass das eben auch viel mit den Kooperationsstudierenden zu tun, oder Studenten, Studierende ist Quatsch, es gab keine Frauen, zu tun hatte, die eben von diesen 3.500 Studierenden fast alle gestellt haben. Das war die Marburger Universität. Das war auch der Unipräsident garantiert, das war das ganze Rektorat. Die ganze Institution kam aus dieser Tradition. Und in Marburg wurde zum Beispiel immer das Schlageter-Gedenken, was so als rechtsextremes Gedenken galt, wurde durch die Universität durchgeführt, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, weil wir in Marburg, da habe ich studiert, die Stadt ist die Universität bis heute. Das war auch damals so. Und das galt als nationalsozialistische Hochburg. Gibt es übrigens auch Schilderungen nach 45, mit wem sich so demokratische Studierende nach 45 wieder in den Hörsälen fanden. Da saßen nämlich auch die ehemaligen SS-Offiziere und so dann auf einmal im Hörsaal.
Mhm. Siehst du Parallelen der akademischen Rechten in der Weimarer Republik zu den heutigen neuen Rechten?
Naja, also erstmal glaube ich, darf man das mit den neuen Rechten nicht so glauben, weil, also, sondern es gab eben diese akademische Rechte, und das ist so ein bisschen über die Bilder des Nationalsozialismus in Vergessenheit geraten, weil da niemand mehr einen Kooperationswichs anhat. Also, sondern eben dann die Uniformierung als NSDAP-Mitglieder oder ihre Organisation. Und deshalb, das ist eigentlich eine sehr alte Rechte. Das ist eigentlich der Kern so einer elitären alten Rechten. Und natürlich gibt es die Kontinuitäten bis heute. Ich meine, man muss sich nur die AfD-Fraktion angucken. Mit Torben Brager ist ein Mitglied einer Marburger Burschenschaft bis heute, einer der zentralen Figuren, der Höcke berät, der in dieses Umfeld gehört. Und da kann man in ganz viele Biografien von AfD-Politikerinnen gucken. Man wird immer wieder auf Studentenverbindungen stoßen, gerade im akademischen Mitarbeiterinnenstab, was so Fraktionsmitarbeiterinnen anging. Die Deutsche Burschenschaft als Dachverband von Burschenschaften, also nicht von einem Studentenverbindung, da gibt es mehr, spielt eine entscheidende Rolle. Aber auch vorher in dem sogenannten rechten Rand der CDU haben Studentenverbindungen immer eine zentrale Rolle gespielt. Also wenn sich noch jemand an Manfred Kanter erinnert, der war mal Bundesinnenminister, ein sehr Reaktionärer, der kam halt aus einer katholischen Verbindung. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger dann später für diese akademische Rechte war, dass es neben den Burschenschaften, die schon immer völkisch-deutsch waren und keine jüdischen Mitglieder aufgenommen haben, gab es auch Chors. Die haben eine bisschen andere Traditionslinie, weil die eher aus dem Adel kommen. Und dort gab es auch jüdische Mitglieder, und die haben sich später dann im Nationalsozialismus geweigert, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen, weil sie quasi so elitär in ihrem Selbstverständnis waren, dass sie das jetzt nicht machen. Aber letztlich haben die auch vorher bei der Niederschlagung demokratischer Kräfte in der Weimarer Republik eine zentrale Rolle gespielt und waren zum Beispiel beim Studentenchor Marburg, hat das keine Rolle gespielt, außer, wie gesagt, jüdische Mitglieder durften nicht Mitglied werden.
Wie kam es zum Kapp-Putsch und welche Rolle hat der auch für Thüringen gespielt?
Also zum Kapp-Putsch kam es dadurch, dass die Mehrheitssozialdemokratie ja die sogenannten Freikorps zur Hilfe gerufen hatte gegen ja so die Nachfolgen der Novemberrevolution und gegen die linken Teile der Arbeiterschaft und Arbeiterparteien und ja, oder Selbstorganisation von Arbeiterinnen, die mehr als eine parlamentarische Demokratie wollten. Und es gab die Brigade von Lüttwitz, das war so ein Freikorps, das sollte aufgelöst werden. Und parallel dazu hatten rechte Kräfte sich gesammelt und waren der Meinung, dass sie 1920 in der Lage wären, jetzt das Rad quasi zurückzudrehen, auch jetzt nicht nur auf die Parlamentarische Republik, sondern darüber hinaus wieder zurück zu irgendeiner Form autoritärer Herrschaft. Das war auch noch eine sehr breite rechte Koalition von Monarchistinnen, aber es gab auch schon erste völkische Kreise, wo es gar nicht so sehr um den Kaiser oder die Rückkehr des Kaisertums ging. Und die verbündeten sich, und die Lüttwitz löst die Brigade nicht auf, marschiert auf Berlin. Berlin wird besetzt, das Kabinett Kapp tritt an, ein sozusagen Expertenkabinett, ja, weil das alles Experten sind, weil Kapp war so ein preußischer Beamter, und es gibt die Reichsregierung flüchtet nach Weimar, wo man vorher ja schon hingeflüchtet war, und es kommt dann dazu, dass sich Reichswehreinheiten, also das war das Militär, entscheiden, ob sie sich an die Seite der Regierung Kapp stellen oder ob sie zu gewählten Regierung stehen Oder es gibt noch so einen Status dazwischen, ob sie quasi neutral bleiben. Das war die Mehrheit, also die Reichsregierung, der Reichswehrminister Noske hatte den Stabschef von Seeckt um Hilfe gebeten gegen sozusagen die Freikorpssoldaten. Der hatte gesagt, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Die wurden quasi als Teil des Militärs gesehen, aber es waren ja auch Reichswehreinheiten beteiligt und das Militär verhielt sich weitestgehend neutral. Es gab aber durchaus auch Regierungsbezirke in Deutschland, wo Reichswehrgeneräle quasi weitere Putschmaßnahmen von Rechten verhindert haben. Das war in Marburg der Fall. Das ist der Grund, dass die Marburger Korporationen, die eigentlich sozusagen Waffen gehortet hatten und bereit waren loszuschlagen, dann das nicht tun konnten. Die fanden sich dann in anderer Verwendung später wieder. Waffen hatten sie ja schon. In dem Buch von Dietrich Heiter und Adelheid Schulze gibt es dann auch so wirklich so genaue Schilderung, auf dem und dem Kooperationshaus sind die und die Maschinengewehre, Kooperation A ist für die Besetzung der Post, B für den Bahnhof und so zuständig, aber das haben die halt nicht gemacht. In Thüringen gab es zum Beispiel in Weimar, die Reichswehr hat sich eher auf die Seite der Kapp-Regierung gestellt, also das war Eisenach-Weimar, der Kleinstaat. In Gotha gab es so eine Zwischenhaltung zum Teil. Und die haben sich dann alle, die lokalen Reichswehrkommandanten haben sich dann alle unterschiedlich verhalten. Und es gab dann sehr schnell den ausgerufenen Generalstreik der Gewerkschaften, der Mehrheitssozialdemokratie und aber auch der unabhängigen Sozialdemokratie. Und das fand dann auch in Thüringen statt.
Kannst du das nochmal einfach wie für einen Elfjährigen erklären, jetzt, dass der Kapp-Putsch die junge Demokratie im Grunde wieder zurückdrehen wollte und wie es dann zu dem Generalstreik kam? Also nochmal so einfach komprimiert zusammengefasst. Lässt sich das machen?
Ja, das lässt sich, glaube ich, überhaupt nicht einfach machen. Man muss sich halt klar machen, dass Leute, die sich im Jahr 1919 teilweise blutig bekämpft haben und dass die Rechten, die jetzt putschen, sich von der Mehrheitssozialdemokratie zum Teil bedient wurden, um diese Linken niederzuschlagen, jetzt aber zusammenfinden. Das hat was damit zu tun, dass ja die Arbeiterinnen unabhängig von ihren Parteien auch vor Ort noch miteinander gelebt haben und miteinander zu tun hatten. Also das ist, glaube ich, auch man muss hier so ein Alltagsverständnis, die wollten ja eigentlich die einige große sozialistische Bewegung, die wollten ja keine Spaltung und keinen Bruderkrieg, wie sie es verstanden haben. Und diese Gelegenheit, so eine Begeisterungswelle auslöst, jetzt sozusagen den Generalstreik auszurufen und groß diesen Angriff abzuwehren. Und dann gibt es, und das gibt es zum Beispiel in Gotha, dort, wo die unabhängige Sozialdemokratie stark ist, auch ein, und jetzt holen wir uns die Ziele der Revolution. Also wir sind ja auf halbem Weg stehen geblieben und jetzt können wir schon noch mal schauen, was mehr drin ist. Wir hatten eigentlich mal den Rat der Volkskommissare, da waren die Arbeiter- und Soldatenräte gleichberechtigt beteiligt. Da, also wir schauen wieder, wie wir auch Eigentumsverhältnisse antasten und dort eine Demokratisierung der Wirtschaft vorantreiben. In Weimar passiert das aber zum Beispiel überhaupt nicht, weil die Mehrheitssozialdemokratie in der Mehrheit ist. Das, aber grundsätzlich schaffen es Gewerkschaften, MSPD, USPD und kleinere linke Gruppen zusammenzufinden. Und wozu es relativ schnell kommt, das muss man sich auch klar machen, weil die Arbeiterinnen halt ihre Erfahrung aus den Kämpfen hatten. Sie haben sich sehr schnell bewaffnet. Also in Gotha gibt es so richtig Belagerung der Kaserne, da gibt es auch viele Tote und dann werden Gewehre ausgeteilt. Es gibt dann vorher die Bildung von Volkswehren.
Wir reden jetzt vom Generalstreik.
Das ist schon auch noch Teil des Generalstreiksbewegung, weil man das nicht so trennen kann. Erstmal gibt es diesen Generalstreik so. Es gibt auch einen Generalstreik der Beamtenschaft, das muss man dazu addieren. Das wird von bürgerlicher Seite mal besonders betont. Kapp sei über die Beamten gestolpert, nicht über die streikenden Arbeiterinnen. Aber dieser Generalstreik, der organisiert sich halt überall, nicht nur im Betrieb. Die Leute bleiben nicht nur zu Hause, sondern die fangen sofort an, eine militärische Auseinandersetzung auch zu suchen. Meistens auf dem Niveau, wir umzingeln die Truppen und versuchen sie zu entwaffnen.
War doch demnach doch ein großer Rückhalt für die Weimarer Republik und für die junge Demokratie da.
Ja, ich würde sagen, der Rückhalt war enorm, aber er war natürlich regional sehr unterschiedlich. Also in Thüringen, wie gesagt, war in Gotha, Erfurt, auch in Weimar war das relativ zügig, dass eigentlich das da war. Und dann gab es regional immer diese Vorstellung, wir gehen weiter. Also sehr bekannt ist die sogenannte Rote Ruhrarmee, die bildet sich ja mehrmals in den 20er Jahren, aber eben auch zum Kapp-Putsch. Also dass es wirklich eine große Aufstellung von Truppen gibt, die bewaffnet werden und die jetzt Revolution vorantreiben. Das Gleiche ein bisschen in der Vorstellung in Gotha. Das dauert aber auch nur ein paar Tage. Das muss man halt dazu sagen, dieser Überschwang wird auch sehr schnell, gerade also in der USPD, anders als in der KPD, gab es immer Leute, die eine sehr realistische Einschätzung der Situation hatten und auch keine Gewalteskalation wollten und dann sehr schnell Kompromisse gemacht haben und dann häufig eben auch sehr schnell, ja, das wieder in die andere Richtung geht. Das kommen wir ja dann, gibt es den Reichswehreinmarsch und die zeitfreiwilligen Regimenter, aber erstmal sind die Arbeiterinnen in der Vorderhand, sie haben die Einwohnerwehren, was auch so Bürgerliche, die sich bewaffnet haben, um die Kapp-Regierung zu unterstützen, die werden entwaffnet, es wird zum Teil das Militär entwaffnet, es gibt kleinere Schießereien mit halt vor allen Dingen Toten auf Seiten der Arbeiterinnen. Und es gibt eben auch das, was wir hier sehen mit den drei Gräbern, die ziehen eben nach Gotha. Da geht es den Kampf um den Flugplatz, wo viele fallen. Nachdem vorher hauptsächlich Gotha an der Kaserne gefallen sind, gab es den Aufruf, weil von diesem Flugplatz aus sind Flugzeuge gestartet, haben quasi so Propagandaflugblätter für die Kapp-Regierung abgeworfen.
Kommen wir mal zu den Märzgefallenen. Die Morde von Mechterstädt, die 15 Arbeiter, zählen die auch dazu?
Also wenn man genau ist, eigentlich nicht, weil Märzgefallene wären ja Leute, die sich bewaffnet haben und in eine bewaffnete Auseinandersetzung gegangen sind oder die zumindest wie bei der Kaserne zum Teil unbewaffnet die Kaserne umzingeln, um Militär zu entwaffnen. Und dann wird auf sie geschossen. Die Ermordeten von Mechterstädt, das ist auch immer so ein Missverständnis, die kommen eigentlich aus Thal, nicht aus Mechterstädt, wir waren jetzt bei der Situation, hatte ich schon angedeutet, es kippt dann. Die Mehrheitssozialdemokratie hat jetzt Angst wieder vor links, dass es diese regionalen Bewegungen gibt. Und jetzt sind die Reichswehrtruppen, die vorher neutral geblieben sind, sind natürlich bereit, links zu bekämpfen. Also gegen rechts gehen sie nicht vor. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Aber auf linke Arbeiterwehren schießen ist kein Problem. Die Marburger Kooperationen, die kurz vorher am Kapp-Putsch nicht erfolgreich teilnehmen konnten, bilden das sogenannte Stukoma, das Studentenkorps Marburg unter von Selchow. Die hatten vorher eh schon trainiert mit der Reichswehr und waren quasi so ein Zeitfreiwilligenregiment. Es gibt dann noch einen Streit darüber, dass die so antisemitisch sind, dass sie jüdische Verbindungen nicht aufnehmen und auch mit demokratischen Studierenden, die eigentlich das jetzt machen, um die Demokratie und Mehrheitssozialdemokratie zu unterstützen, aufnehmen. Und es gibt zwar quasi zwei Marburger Chors, also das Reaktionäre aus Kooperationsstudenten unter von Selchow und dann gibt es sozusagen ein zweites, in dem so Leute wie der spätere Bundespräsident Gustav von Heinemann waren, von dem auch viele Zeugnisse dann zu den Morden durchaus sind, wie sie das wahrgenommen haben, ihre Kommilitonen. Und die rücken aus nach Thüringen, weil da gibt es ja diese aufständischen Arbeiter. Jetzt können sie nicht mehr putschen, aber auf Arbeiter schießen. Sie verhaften in Thal so Gemeinderäte, die waren schon politisch aktiv, aber eben nicht bewaffnet. Es sollen die nach Gotha eskortieren, wo die vor ein Standgericht sollen. Das hat von Selchow vermutlich auch mit dem Reichswehrkommandanten befürwortet eher. Aber es kommt dann zu diesem angeblichen Fluchtversuch, wo Leute auf kurze Distanz in den Kopf geschossen werden, was zu einer Flucht eben nicht passt. Und es werden diese 15 Gefangenen erschossen. Also es ist auch vorher schon, gibt es den Austausch der Reichswehr, des Reichswehrkommandanten von Selchow, wo gesagt wird, ihr könnt machen, was wir nicht machen können. Also von daher waren Morde an politischen Gegnern der Rechten eingeplant.